Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Morgens Zirkus, abends Theater. Der Familienpodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Abendblatt-Podcasts Morgens Zirkus, abends Theater, rund um Kinder und Eltern, Familie und Erziehung. Heute begrüße ich bei uns im Podcaststudio Marco Krahl. Er hat mit Podcasts so deine Erfahrung und nennt das echte Papas. Erzähl doch mal von dir. Du hast 2 Kinder und was machst du sonst noch?
Ich mache eigentlich ganz viel. Hallo erstmal. Also ursprünglich oder im Hauptberuf bin ich stellvertretender Chefredakteur des Magazins Men's Health. Das mache ich auch schon ziemlich lange und in dieser Funktion hatte ich irgendwann auch mal die Idee, ein Magazin herauszubringen, was sich nur an Väter richtet. Men's Health ist ja ein Männermagazin und da hatten wir natürlich auch einen gewissen Anteil an Väter, aber es ist auch so ein Lebensabschnittsgefährte und irgendwann ist man durch mit dem Sixpack und mit allem drum und dran und meistens geht das einher auch mit der Familienplanung und da habe ich eine Nische gesehen, eine Lücke und die haben wir mit Men's Health Dad gefüllt.
Ein Heft, was ihr 2-mal im Jahr rausbringt.
Genau, das erscheint 2-mal im Jahr regulär. Jetzt setzen wir gerade aus durch die Pandemie und haben uns auf die Online-Offensive konzentriert, weil einfach Corona gezeigt hat, dass da noch Bedarf ist. Das heißt, jetzt gibt es uns auch online unter www.dead-mac.de und da kommt jede Woche momentan ein Artikel raus. Da ist natürlich auch noch Luft nach oben. Ja, und nebenbei, wie gesagt, mache ich noch den Podcast, den echten Papa-Podcast. Der kommt der kommt alle 2 Wochen heraus.
Da muss ich gleich mal nachfragen. Was machen denn echte Papas im Gegensatz zu den vielen anderen normalen Vätern?
Ja, das werde ich oft gefragt. Also mir fällt da immer dieser ganz blöde Spruch von Wilhelm Busch ein. Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr. Ich finde den blöd, weil der so negativ ist. Aber es steckt da schon ein Kern drin, nämlich es geht ja um Vater sein. Also Vater werden ist tatsächlich nicht schwer, das kann jeder. Und ist er biologisch Vater, aber es geht nicht um diesen biologischen Aspekt der Vaterschaft, sondern um den Gelebten, den Aktiven. Und da hat sich ja in den letzten Jahren sehr viel verändert und noch beschleunigt durch Corona. Und darum sind echte Väter tatsächlich Väter, die einfach anwesend sind, die da sein wollen, die was machen wollen, die sich auch abgrenzen von ihrer eigenen Vätergeneration, die Verantwortung übernehmen. Und ja, so ein bisschen übersetzen wir echt auch mit authentisch, ne? Weil jeder Vater hat so seine eigenen Probleme. Es gibt nicht den perfekten Vater, jeder muss seinen Weg finden. Und das ist so ein bisschen das Echte bei uns.
So, ich hatte zunächst den Eindruck, dass das vielleicht ein Lifestyle-Thema ist auch. Vater, ist das so ein bisschen zum Lifestyle-Thema geworden? Vater sein und das richtig ernst nehmen?
Ja, Lifestyle finde ich, mit dem Begriff habe ich tatsächlich immer so ein kleines Problem, weil das so lapidar oftmals daherkommt oder belächelt wird. Aber letztendlich, wenn man überlegt, was ist denn Lifestyle, ist es ja eigentlich etwas, was mein Leben bestimmt. Und das tun tatsächlich Kinder.
Kann man sagen.
Väter, ja.
Für Mütter sowieso und zunehmend auch für Väter, klar.
Genau, also insoweit, ja, ist das ein Lifestyle-Thema, weil sich jetzt gerade Väter, die bisher sich auch in meinem Büro versteckt haben, ne, so diese klassischen 9-to-5-Job-Väter, die haben tatsächlich nicht viel mitbekommen von ihren Kindern. Aber jetzt die neue Generation an Vätern, die heranwächst, die beschäftigt sich intensiver mit den Kindern. Das heißt, sie haben auch viel mehr Zeit mit den Kindern und müssen überlegen, so, ja, was, also im Grunde das, was Mütter schon seit vielen, vielen Jahren machen, da ging es auf die Väter rein. Und natürlich ist das ein Lifestyle-Thema.
Du hast eben gesagt, das hätte sich durch Corona nochmal beschleunigt. Ist das wirklich so? Und wenn ja, wie? Man hat ja, es ist ja viel die Rede davon, dass Corona und die Beschränkungen und die Kinderbetreuung, die nötig geworden ist, weil Kitas und Schulen geschlossen hatten, dass das eigentlich mehr zu einer Retraditionalisierung der Rollen geführt hat. Also, dass die Frauen, dass es alles an den Frauen wieder hängen bleibt. Du siehst das anders?
Also erstmal bin ich diese Diskussion so ein bisschen leid, weil es gibt so viele Studien, die entweder das eine oder genau das andere behaupten. Aber daran zeigt sich ja auch so, ja, es gibt ganz viele Studien, so viele Studien wie nie zuvor zum Thema Vaterschaft. Und das zeigt einfach, welche Relevanz das Thema auch bekommt. Und eigentlich freue ich mich natürlich, wenn man darüber redet und diskutiert, weil es zeigt, okay, da scheint es irgendwie Diskussionsbedarf zu geben. Und ja, natürlich irgendwie die Retraditionalisierung der Frau, das hat sicher in manchen Familien so funktioniert, aber es gibt auch ganz, ganz viele Familien, die, wo der Vater tatsächlich aktiver geworden ist. Ja, der steht immer noch hinter der Frau. Also wenn man das in Stunden pro Tag zum Beispiel mal sieht, dann ist der Mann immer noch hinterher, aber wenigstens nimmt sein Engagement zu. Und das ist wichtig, finde ich. Also das ist mir am wichtigsten, dass das Engagement der Väter zunimmt, erstens. Und zweitens, dass wir drüber reden.
Ja, stimmt. Wie hat denn für dich das Vatersein dein Leben verändert?
Tja, ich bin da irgendwie so reingerutscht. Also, obwohl beide Kinder Wunschkinder waren, dachte ich anfangs so, naja, ich bin ja nicht der Erste, der Vater wird, und das wird schon so.
Fühlt sich aber immer so an, oder?
Ja, fühlt sich immer so an. Aber trotzdem war ich aus der heutigen Sicht so ein bisschen blauäugig und denke so, da hätte ich eigentlich sehr viel fokussierter rangehen können. Und dann ist das erst sukzessiv, hat sich das herausgebildet, mein Vaterbild und auch die Beschäftigung damit. Und natürlich dadurch, dass ich dann auch beruflich damit zu tun hatte, kriegt man natürlich noch sehr viel mehr Einflüsse und Impulse, die man dann noch wieder weiterträgt und in die Familie trägt.
Wie alt sind deine Kinder?
Die sind jetzt 12 und 15.
Ah ja, schon so ein bisschen aus dem Allergröbsten raus. Und das heißt ja auch, du musst nicht jede Stunde anwesend sein oder die brauchen nicht immer rund um die Urbetreuung. Aber du bist schon auch da engagiert, habe ich so verstanden.
Ja, und tatsächlich jetzt an die letzten anderthalb Jahre Pandemie mit Homeschooling und Wechselunterricht. Also der Große, der kommt jetzt in die 10., da klappte das tatsächlich super. Und bei der Kleinen war halt das Problem, dass die in die 5. Klasse gekommen ist.
Oh, das war wirklich ein blödes Alter, ne?
Also ehrlich gesagt, die Pandemie ist für alle blöd. Wie gesagt, für die, die eingeschult wurden, für die, die Abi gemacht haben. Aber tatsächlich, wenn man auf die weiterführende Schule wechselt, irgendwie war jetzt auch nicht so.
Niemand kennt und eigentlich erst sich so eine Klassengemeinschaft rausbilden muss, man die Lehrer nicht kennt und so, das ist wahrscheinlich hart.
Genau, die war in der 5. Klasse, halbes Jahr ganz normal. Und dann fing der erste Lockdown an, das heißt, keine Klassengemeinschaft kann sich bilden irgendwie, man ist in der Schule so drin, dann kam dieses Homeschooling dazu, was ja für uns alle fremd war, für die Kinder und für die Eltern. Also das war schon herausfordernd und da haben meine Frau und ich uns zum Beispiel auch so das Homeschooling so ein bisschen geteilt.
Nochmal ganz kurz zurück, eine Mutter-Kind-Beziehung oder Bindung baut sich ja eigentlich in der Regel von selbst auf. Wie baut man denn eine gute Vater-Kind-Beziehung oder Bindung auf?
Ja, darf ich mal gegenfragen, warum ist das so natürlich, dass ich eine Mutter-Kind-Bindung so
ganz nicht,
natürlich
auch? Weil sie sozusagen Teil des eigenen Körpers waren, die Kinder, weil man sie stillt, weil man sie stillt, ist ja sozusagen das schlagende Argument vielleicht. Und weil doch in den meisten Fällen so im ersten Jahr ein großer Teil der Betreuung auch bei der Frau liegt, also was Stillen betrifft und so weiter.
Genau. Gibt dir da total recht, irgendwie, die Frau hat einfach einen biologischen Vorsprung. Ne? Das kann man auch nicht mehr aufholen, aber man kann versuchen, dass der Vorsprung noch größer wird. Und deshalb finde ich es tatsächlich sehr wichtig, dass man von Anfang an auch immer dabei ist, also sozusagen schon in der Schwangerschaft. Das ist ja sowieso ein großes Wunder und für den außenstehenden Vater ist es noch ein größeres Wunder. Das kann man gar nicht nachvollziehen, wenn man da vor diesem Bauch steht. Und genau, das heißt, in der Schwangerschaft möglichst schon nah dran sein, auch die Frauenarzttermine wahrnehmen mit und dann halt sofort ab der Geburt schauen, dass dieser Vorsprung nicht noch größer wird und von Anfang an mitmachen und das als natürlich geben und nicht die Prägung sozusagen ungefragt übernehmen, die wir von unseren eigenen Eltern ja vielleicht kennen. Weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber mein Vater war wirklich ganz klassisch. Der hat das schon alles meiner Mutter machen lassen.
Vieles ja, aber trotzdem hab ich immer eine enge Bindung zu ihm gehabt. Das widerspricht sich vielleicht an der Stelle gar nicht. Das ist ja natürlich eine Generationenfrage. Genau. Also damals war das halt ja meistens so.
Und man weiß natürlich nicht, wie eng die Bindung hätte noch sein können, wenn er sich anders verhalten hätte.
Nicht enger. Grüße an meinen Vater.
Schön.
Dafür aber eine Bindung aufzubauen, braucht es ja auch Zeit. Also Väter müssen auch präsent sein, auch wenn sie vielleicht noch im Job sind oder wenn sie Elternzeit sich nehmen. Es ist ja noch immer so, dass es das klassische Modell ist, dass die Frauen 12 Monate nehmen und dann der Vater die 2 Monate so ein bisschen Alibi halber, habe ich so den Eindruck. Und auch direkt nach der Geburt haben Väter gar nicht immer den Anspruch auf freie Tage?
Nee, das ist tatsächlich irgendwie, also es gibt, gesetzlich ist was festgeschrieben, was aber auch sehr, sehr lau festgeschrieben ist. Meistens läuft es darauf hinaus, dass man tatsächlich einen Tag frei bekommt zur Geburt.
Wahnsinn.
Ja, und dann natürlich, die meisten haben 5-6 Wochen im Jahr Urlaub, die sammeln sie an und viele nehmen dann auch 2-3 Wochen, wenn das geht. Und natürlich Elternzeit wird auch immer stärker, wobei wir nicht vergessen dürfen, irgendwie, dass bisher immer noch nur ein Drittel der Männer in Elternzeit gehen. Also der überwiegende Teil nimmt nicht die Elternzeit. Mhm. Und wie du schon sagst, klar, die meisten nehmen klassischerweise die Monate 13 und 14, um da an das zusätzliche Geld auch zu kommen. Dann machen sie die Kita-Eingewöhnung vielleicht, was ja auch schön ist. Aber da war die Mutter tatsächlich das erste Jahr mit dem Kind erstmal allein zu Hause. Und es gibt gerade eine Petition, die fordert, dass es eine 10-tägige Vaterschaftsfreistellung ab Geburt mit Lohnfortzahlung geben soll, die auch laut EU-Vereinbarkeitsrichtlinie vorgesehen ist, wo sich aber die Bundesrepublik momentan noch zurücklehnt und sagt, so, nee, wir haben ja Elternzeit und Elterngeld und eigentlich sind die Väter in Deutschland sowieso schon besser gestellt, als diese EU-Richtlinie es vorsieht. Und deshalb sieht momentan die Bundesregierung sich nicht in der Pflicht, diese 10-tägige Vaterschaftsfreistellung auch umzusetzen. Wie gesagt, da gibt es jetzt eine Petition. Im Herbst sind sowieso Bundestagswahlen, dann gucken wir mal. Aber ich würde es begrüßen, weil man tatsächlich dann unabhängig von seinem Arbeitgeber, ob der mir Urlaub gibt oder nicht, und unabhängig von Elternzeit und Elterngeld wirklich die ersten 10 Tage vor Ort ist. 10 Tage sind jetzt ja auch nicht die Welt, aber ich glaube, es würde schon mal helfen, damit man irgendwie allein beim Wickeln auf dem gleichen Stand ist und beim Fingernägel schneiden und Babybaden.
Das Fingernägel darf man gar nicht schneiden bei den Neugeborenen. Das weiß ich noch. Genau. Das ist wahrscheinlich dann auch ganz gut für die Beziehung, wenn Väter mehr präsent sind. Spielt das bei dir und dem Dad-Heft auch eine Rolle, so Beziehungsstress durch Kinder?
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil irgendwie es ist so, die Beziehung kann noch so harmonisch sein ohne Kinder. Wenn da jetzt ein Dritter kommt, dann kann das alles verändern. Ich will nicht sagen, es verändert alles, weil das ist wirklich sehr typabhängig, aber es kann viel verändern. Und auch Einsichten und Meinungen können sich ändern plötzlich, wenn da so ein kleiner Wurm vorher liegt. Und deshalb ist es wichtig, da immer viel zu kommunizieren und natürlich auch den anderen zu verstehen. Und das wird natürlich schwieriger, wenn ich eine ganz klassische Rollenverteilung habe. Also wenn die Frau nur bei dem Kind ist und der Mann nur dafür da ist, das Geld ranzuschaffen, dann sind die auf so 2 unterschiedlichen Wegen unterwegs, dass es natürlich schwierig wird, da Verständnis füreinander zu bringen. Deshalb finde ich es tatsächlich schön, irgendwie
das stärker zu teilen und so eine gemeinsame Erfahrungswelt zu haben. Mhm. Mhm, das stimmt. Das ist ja richtig, Kinder verändern das Leben total und zeitgleich ändern sich ja auch so die Rollenmodelle für Männer. Also die erfinden sich ja so ein bisschen neu, die Väter. Was gibt denn da Orientierung oder woher bekommst du Orientierung?
Also genau das war meine Frage, als ich mein Self-Dad gegründet habe. Die Idee wuchs in mir, als ich ein halbes Jahr mit meiner Tochter in Elternzeit war. Das war 2008. Da gab es Elternzeit und Elterngeld gerade erst seit einem Jahr. Das wurde 2007 eingeführt. 2008 wurde ich zum zweiten Mal Vater, habe ein halbes Jahr Elternzeit genommen und war damit schon ein Exot. Gerade auch mit 6 Monaten Elternzeit. Mhm. Und diese Frage habe ich mir genau gestellt. So, wo sind denn meine Vorbilder? Ich war im PKIP-Kurs nur mit Frauen. Und auf der Straße, das war noch ein ganz anderes Straßenbild als heutzutage. Heutzutage finde ich gerade so in urbanen Gebieten, in Großstädten wie Hamburg, sieht man schon viele Väter, die ihre Kinder im Wagen schieben oder auch mit so einer Babytrage. Mhm. Das war vor 12 Jahren nicht der Fall. Und ich habe kein Problem irgendwie mit vielen Frauen in einem PKIP-Kurs zu sitzen. Aber tatsächlich wäre es auch schön gewesen, sich mal mit meinem Mann auszutauschen. Mhm. Und deshalb die Idee für dieses Heft, um da möglichst auch viele Role Models und Vorbilder zu haben. und da auch eine Diskussion anzuregen.
Wenn es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf geht, dann denkt man ja automatisch eigentlich oft an die Frauen oder meistens an die Frauen. Welche Probleme haben Väter denn damit?
Die haben im Grunde genau die gleichen Probleme, gerade jetzt, wenn sie dieses neue Rollenverständnis an den Tag legen. Und ich finde, Vereinbarkeit, also wenn wir jetzt von intakten Familien sprechen, wo Vater und Mutter noch zusammen sind, dieses Vereinbarkeitsthema geht ja nur mit Vätern. Also da kann ja eine Frau noch so viel rudern und versuchen, die Vereinbarkeitsfrage zu klären. Wenn ihr Mann sich zurücklehnt und sagt, ohne mich läuft doch alles super, dann scheitert die. Also es muss uns gelingen, bei dieser Diskussion Väter und Mütter zusammen ins Boot zu holen. Dann kann es nur irgendwie gelingen und dann kann es auch entspannt für alle werden. Auch wenn das vielleicht für die Väter bedeutet, dass es ein bisschen anstrengender ist, aber der Lohn, nämlich eine gute Beziehung zu seinen Kindern, auch wenn du sagst, auch du hattest mit deinem Vater eine gute Beziehung, aber ich glaube, da geht vielleicht sogar noch mehr. Und dafür lohnt es sich, glaube ich.
Genau, aber wie war denn das bei dir oder wie ist das allgemein? Täuscht der Eindruck oder haben Männer oder Väter, die Elternzeit nehmen wollen oder die in der Firma, in der Behörde oder wo auch immer sie arbeiten, sagen, nee, ich muss jetzt gehen, ich muss mich um meine Kinder kümmern oder ich will Elternzeit beantragen. Haben die größere Vorbehalte, mit denen sie zu kämpfen haben als Frauen oder wie ist das?
Teils, glaube ich. Also tatsächlich bei Frauen ist es total normal. Ich meine, die haben ja auch den Mutterschutz, die sind irgendwie vor der Geburt gehen sie, nach der Geburt haben sie den Mutterschutz. Teilzeit ist das wird zwar von vielen Frauen verflucht, aber es ist bei Frauen halt, wenn man Teilzeit arbeiten will, kein Problem. Bei Männern, also ich glaube, die Teilzeitquote bei Männern liegt irgendwie bei 3% oder so. Mhm. Und dann hängt es aber natürlich auch sehr stark von der Branche ab. Also ich zum Beispiel damals, obwohl ich irgendwie einer der, also der so ein Elternzeitpionier war, sage ich mal, weil wirklich irgendwie das Modell es erst seit einem Jahr gab, hatte da überhaupt kein Problem bei meinem Chef. Aber gut, Medien sind jetzt vielleicht auch generell lockerer, wenn man da bei konservativen Arbeitnehmern ist, die auch nicht so familienfreundlich sind, da ist das schon schwieriger. Und da tatsächlich irgendwie gibt es da Diskriminierungen. Ich meine, es gibt jetzt gerade eine Petition von ProParents, das ist eine Initiative, die das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz erweitern will, um das Diskriminierungsmerkmal Elternschaft, weil es genau darum geht, dass wir irgendwie diskriminiert, also nicht wir, aber dass man diskriminiert werden könnte, aufgrund des Wunsches in Elternzeit zu gehen und dann einfach zurückgestuft, die Karriereleiter nicht weiter fortführen zu können, irgendwie den Keller zur Ablage verdammt ist oder so. Das darf nicht sein. Und klar muss man irgendwie als Vater auch mutig sein, finde ich, und davor preschen und seine Wünsche auch äußern. Aber es gibt halt immer mal wieder Typen, die dann eher zurückhaltend sind und die von sowas dann irgendwie dann aufgehalten werden. Mhm.
Als Frauen, Mütter anfingen in Teilzeit zu arbeiten, vor x Jahren war das, glaube ich, auch so, dass da viel Diskriminierung war und dass es heute viel normaler geworden ist. Ich hoffe, dass das jetzt bei Männern auch so die Entwicklung nehmen wird. Auf jeden Fall lohnt es sich, dafür zu kämpfen, denke ich.
Ja, genau. Aber wobei jetzt bei Frauen das ja auch nicht alles eitel Sonnenschein ist. Also genau. Auch die haben ja mit Diskriminierung zu kämpfen. Und auch die, wenn die in Teilzeit Karriere machen wollen und vorankommen, ist es auch sehr schwierig.
Das stimmt, also, genau.
Wir dürfen das jetzt nicht als Blaupause benutzen, um Gottes Willen, und sagen, hey, Männer macht es so wie die Frauen oder Väter macht es so wie die Mütter. Aber die Möglichkeit muss einfach existieren, in Teilzeit gehen zu können, ohne da Nachteile erfahren zu müssen.
Befasst du dich eigentlich da auch in dem Heft mit alleinerziehenden Vätern? Kommt das eigentlich häufig vor? Wahrscheinlich ist die alleinerziehende Mutter noch immer der häufigere Fall, also dass die Kinder bei der Mutter leben. Aber so meiner Wahrnehmung nach gibt es immer mehr Wechselmodelle, die so die Anteile eher gleich
aufteilen. Genau, also ich glaube, 10% aller Alleinerziehenden sind Väter. Das heißt tatsächlich nicht so viel. Ich glaube aber auch, dass das mehr wird, wobei ich alleinerziehend echt schwierig finde. Ich suche immer nach einer Definition, was ist alleinerziehend, was ist getrennt erziehend. Und aber die alleinerziehenden Väter und Trennungsväter sind sehr laut. Ich finde das ein wichtiges Thema. Ich habe da tatsächlich noch nicht so den richtigen Zugang für mich gefunden, weil es auch sehr politisch ist gleich. Und natürlich die Leute auch immer persönlich betroffen sind. Und dann die Tonlage oftmals immer so ein bisschen einen Tuck daneben liegen kann.
Wie stehst du eigentlich zu der Debatte über die Gender-Sternchen? Das kocht ja hoch.
Väter und Väterinnen?
Ja, genau.
Also ich finde das eigentlich gut, weil wir sprachen vorhin ja auch schon darüber, dass viel über Väter- und Mütterrollen diskutiert wird. Also man muss tatsächlich diskutieren, sonst wird vielen Leuten irgendwie gar nicht die Problematik bewusst. Also von mir aus können wir uns ja die Köpfe heiß reden. Als Journalist, als Printjournalist muss ich sagen, irgendwie wo der Platz echt sehr rar ist, könnte ich drauf verzichten. Aber eigentlich finde ich es wichtig und man müsste nur schauen, dass man es irgendwie vereinheitlicht. Also, weil momentan gibt es Sternchen und Doppelpunkt und Pipapo und das sollte man vereinheitlichen, dann macht es vielleicht die Texte tatsächlich auch nicht mehr so unleserlich. Also manchmal denkt man ja so, boah, was für unleserliche, schreckliche Texte. Und als Journalisten wollen wir eigentlich, dass unsere Texte gelesen werden und nicht zur Seite gelegt, weil 1000 Zeichen da drin sind.
Eigentlich sind immer noch Hamburgerinnen und Hamburger irgendwie ein bisschen leseverträglicher, oder? Wenn man das so.
Also wenn ich den Platz habe, mache ich das tatsächlich so. Ja, also da muss man tatsächlich nochmal drüber nachdenken. Ich habe letztens eine Spiegelkolumne gelesen, der plädierte dafür, dass man einfach, glaube ich, ein Y dranhängt. Also man sagt nicht Kolleginnen und Kollegen, sondern Kollegi. Liebes Kollegi, glaube ich. Das fand ich irgendwie ganz lustig. War auf jeden Fall schön kurz.
Aber total interessant, wie da die Stimmung hochkocht. Das ist ja bei kaum so einem Thema noch so der Fall. Nochmal vielleicht zum Vatersein bei dir persönlich. Was sorgt bei dir für Stress?
Was sorgt bei mir für Stress? Also im Grunde, wenn Routinen durchbrochen werden, die gerade so schön eingespielt waren, sodass man gut über den Tag kam. Also, aber so ist das halt mit Kindern. Also man kann zwar planen, aber dann kommt immer was dazwischen. Aber tatsächlich, da muss ich immer schauen, dass ich irgendwie ein paar Mal durchatme.
Genau. Und was sorgt für Glück?
Ach, so ganz alltägliche Situationen, die halt nicht Stress sind. Also alles, was nicht Stress ist, ist eigentlich Glück, würde ich mal sagen, oder? Und wenn man sieht, so, dass dann doch so einiges fruchtet und die Kinder glücklich sind. Also wenn die Kinder glücklich sind, das ist doch für Glück, oder? Dann ist man ja fast automatisch mit Glück.
Und das Glück überwiegt bei Weitem, ne? Und ehrlich gesagt, je älter die Kinder werden oder wenn sie so aus dem Allergröbsten raus sind, wo der Stress noch wirklich ein bisschen vorherrschend ist, ne?
Ja,
ist alles eigentlich nur noch Glück.
Ja, und man muss natürlich, es ist aber eine Einstellungssache, glaube ich, ne? Ist das Glas halb voll oder ist das Glas halb leer? Und verändert sich ja auch so viel und so schnell und man kommt gar nicht hinterher, ne? Man sagt ja immer, es ist nur eine Phase. Ist es. Also und diese Phasen könnte man ja auch genießen, sozusagen, anstatt sie zu verfluchen. Ansichtssache.
Es gibt noch einen Fun-Fact zu dir. Und zwar hast du noch so einen kleinen Nebenberuf, nicht wirklich, aber du hast eine Stimme gesprochen bei dem Zeichentrickfilm Paw Patrol. Wie kam es denn dazu?
Ja, wie die Jungfrau zum Kinde, sozusagen. Also das ist, Paw Patrol ist ja eigentlich eine Serie, eine Animationsserie. Und jetzt gibt es den ersten abendfüllenden Kinofilm dazu, der jetzt nach Deutschland kommt am 19. August. Und da wurde ein befreundeter Papa-Blogger von mir angefragt, weil die dachten so, okay, es ist ja ein Familienfilm, warum sollen sie nicht die Synchronstimmen auch mit Leuten aus der Szene besetzen? Und der wurde angefragt und der hatte tatsächlich dann wurden noch zwei weitere Rollen besetzt und letztendlich war das jetzt der Kai Bösel von Daddylicious, die Sarah Banschek von den Echten Mamas, das ist eine große Online-Community, und ich, wir wurden jetzt auserkoren, um da wirklich in Mini-Rollen, also in zwei Szenen.
Ach so ganz wenig. Aber war trotzdem eine coole Erfahrung wahrscheinlich.
Ja, genau. Also wir sind dann einen Tag nach Berlin gefahren, haben den Film im Original gesehen, haben dann jeder eine Stunde im Tonstudio verbracht mit Regisseurin und wir haben mal so hinter die Kulissen zu schauen. Das ist natürlich schon sehr spannend. Und man sieht natürlich auch, wie schwierig ist das. Also es ist echt harte Arbeit. Ich habe noch nie einen Satz so oft gesagt wie an diesem Tag.
Weißt du noch, was dein Satz war?
Er sperrt die Hunde ein und bringt sie hierher oder so. Also es waren tatsächlich irgendwie 10 Sätze vielleicht. Ne? Und bisher war mein häufigster im Leben gesagter Satz immer, putze die Zähne oder räum die Geschirrspülmaschine. Also bring die Teller bitte gleich in die Geschirrspülmaschine. Und das wurde jetzt aber vom Thron geschmissen durch diese Paw Patrol-Sätze.
Gut, vielen, vielen Dank. Das war sehr interessant. Marco Kral, ich bedanke mich ganz herzlich.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Dankeschön.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie unter abendblatt.de/podcast.
Well, who do you think is your favorite princess?
You, yes.
Ich bin Miriam David-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if it wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.